concept.
Real Talk Sessions mit Ben Küpper, der Nummer 1 Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Let's get ready to rumble.
Ja, Freunde, herzlichen Glückwunsch und wieder mal frohes neues Jahr. Nein, ich habe euch ein bisschen auf den Arm genommen. Es ist immer noch das Jahr 2024. Willkommen zur Folge 49 meiner neuen Real Talk Session. Und ich bin nicht beim Gynäkologen. Ich bin wieder zurück. Ich bin hier bei Jens Schulz. Wir sind hier bei Optik in Heißen und hi Jens, alter Optikerwitz, ne? Schön dich zu sehen.
Ja, ja, ne? Und wie gesagt, wenn man ein Brillenträger ist, dann ich habe eine Schraube locker, ne?
Ja, ey, also ich habe es mir nicht nehmen lassen, nach dem wirklich grandiosen Feedback von unserem ersten Teil. Ihr habt nachgeschrien, ihr habt nachgerufen, Ben, bitte zweiten Teil, und ich habe Jens angerufen und Jens hat sofort gesagt, klar, komm mal vorbei hier, ist ja nicht so weit weg, und dann bin ich hier und freue mich auf jeden Fall hier zu sein, heute mal in einer ganz anderen Location. Hier in dem Optikstudio in Heißen. Jens, erstmal stell dich nochmal ganz kurz vor, wirklich für alle, die vielleicht den ersten Teil noch nicht mehr ganz so präsent haben. Erzähl mal ganz kurz, wo sind wir, wer bist du, was machst du und danach, wo sind wir hier, in welchem Raum? Ja.
Also mein Name ist Jens Schulz, wir sind hier in einer Augenoptikfirma, die nennt sich Optik in Heißen GmbH in Mühlheim an der Ruhr in Heißen. Wir sind hier in dem Raum, wo man die Augenüberprüfungen macht. Das nennt man auch Refraktion. In diesem Raum werden also auch dementsprechend Kontaktlinsen angepasst. Und das ist so das Herzstück der gesamten Augenoptik, wenn wirklich Brillenwerte dann und Brillenglaswerte, Kontaktlinsendaten vermessen werden.
Ihr seid jetzt nicht klassisch, ich sag mal, Brille-Vielmann, sondern Nein. Ihr seid ein, sagt man, Fachbetrieb, Fachmeisterbetrieb. Wie kann man das in Worte fassen?
Ja, man, so Vielmann, Apollo bezeichnet man ja wirklich als Filialistenbetriebe. Und die Betriebe, die Leute, die wirklich selbstständig sind, bezeichnen sich selber intern als Traditionalisten. Ne? Wir sind also traditionelle Augenoptiker, die oder ich für meinen Teil auch in der Augenoptikerinnung Düsseldorf-Rhein-Ruhr organisiert bin und somit eigentlich aus dem ehemaligen Ständewerk aus dem Mittelalter heraus in einer sozusagen Handwerkergemeinschaft dann eben den Beruf betreiben. Und dort haben wir auch unsere Arbeitsrichtlinien festgelegt, unter denen wir eben Brillen, Kontaktlinsen und so weiter anpassen, abgeben.
Okay. Im ersten Teil, da sind wir ja so ein bisschen auf Brillengestelle allgemein, also dieses, ne, wie fühlt es sich an, eine Brille zu tragen oder wie gehst du generell mit deiner Kundschaft um? Im zweiten Teil wollen wir noch ein bisschen tiefer einsteigen, so ein bisschen Spezialthema, komme ich gleich zu. Mich würde mal trotz alledem interessieren, wenn jemand bei euch ins Geschäft reinkommt und sagt, ich brauche eine Brille, ich will eine Brille. Wie wählt ihr die Brille zur passenden, ja, Gesichtsform aus? Gibt es da irgendwie irgendeinen Richtwert, wonach ihr irgendwie geht? Einfach nur mal für mich so Interesse halber.
Ja, also in der Tat ist es noch nicht wirklich Bestandteil der Ausbildung. Ja? Allerdings befassen sich sehr viele Betriebe damit, auch die Berufsschulen. Man sagt eigentlich immer konträr zur Gesichtsform. Hast du eine runde Gesichtsform, dann wählt man eigentlich eher ein eckigeres Modell. Hast du ein recht gerades, schmales Gesicht, dann wählt man ein eher rundes oder abgerundetes Modell. Zum Beispiel damals, der damalige, viele werden ihn nicht mehr kennen, Bundeskanzler Helmut Kohl, der hatte so ein birnenförmiges Gesicht und der hatte auch den Spitznamen Birne. Da hat man eine rechteckige Brille wirklich ausgewählt, beziehungsweise fast auch eine quadratische teilweise später bei ihm, damit das einfach so einen Kontrapunkt zu dieser birnenförmigen Gesichtsform gibt.
Ne? Das heißt, wenn dein Gesicht oder die Gesichtsform sich ändern würde, wäre man angeraten, auch die Brille zu wechseln, ne?
Ja, wobei das nicht kausal ist. Ne? Das heißt, es gibt natürlich auch Leute, so wie den Norbert Blüm, den man kannte, der hatte ein sehr schön rundes Gesicht und der hat immer nur runde Nickelbrillen getragen und sah damit, fand ich, immer sehr nett aus, ähnlich wie Heinz Rühmann, der auch immer runde Brillen getragen hat. Das macht entweder freundlich oder für uns auch das Ganze ein bisschen lustig.
Ne? So. Was würdest du den Leuten für einen Tipp geben, die das erste Mal eine Brille tragen? Also ihr gebt natürlich, ich sag jetzt mal, so ein Tutorial, so eine Kurzeinweisung, wenn die Leute ihr erste Mal eine Brille tragen. Aber was gibt ihr denen so als Tipp mit in der Hand? Nicht direkt, jetzt sagen wir mal, die sind verheiratet, nicht direkt sich scheiden lassen, wenn sie erstmal den Partner in scharf sehen?
Um Himmels Willen, ja, vielleicht ist das ja sogar sehr gut, wer weiß. Nein, also generell, wenn man sich als allererste Mal eine Brille aussucht, auch im Geschäft ist, nicht kurz so ein, zwei Minuten aufsetzen, sofort wieder runternehmen, vielleicht mal auch auch mal 5 Minuten auflassen, damit man den Eindruck mal wirken lassen kann. Das ist genauso, wenn ich mir eine Jeans aussuche, dann ziehe ich die auch einmal an, gucke mich ja im Spiegel an, ziehe die ja nicht einmal an, ziehe die sofort wieder aus. Das mache ich ja nur, wenn sie gar nicht passt. Ne? Mhm. Und bei einer Brille, wenn man jetzt schon mal so zum Beispiel einen Unterschied hat, Metallbrillen sind deutlich dünner, weniger auffällig im Gesicht. Eine Kunststoffbrille, so wie ich die trage, die ist dann ein bisschen auffälliger. Dann hat man natürlich auch was im Gesicht, was dann erstmal auf den ersten Blick, wenn man noch nie eine Brille getragen hat, stört. Ne? Mhm. So. Und dann braucht man den zweiten und den dritten Blick, wo man dann sagt, oh ja, finde ich ja, ist aber vielleicht doch schicker als so was Unauffälliges. Ja?
Gibt es denn welche, die sagen, ja, also ich habe hier eine Brille geholt, aber eine Brille ist doch nicht das Richtige für mich. Ich hätte gerne etwas, was ja, etwas länger auf meinem, in meinem Auge bleibt. Du weißt schon, worüber ich jetzt reden möchte. Das Spezialthema, wo wir heute mit anfangen. Und zwar wollen wir uns ein bisschen über das Thema
Kontaktlinsen unterhalten.
Genau, genau. Ich habe mir so ein paar interessante Arten einer Kontaktlinse mal aufgeschrieben. Ja. Und das Geile ist ja, ne, das ist ja mal im Internet, da ist ja totgeschlagen, wenn du das Wort Kontaktlinse eingibst. Aber wie oft hat man wirklich den Optiker, ne, oder Optikermeister nebenan auf dem Nachttisch stehen, der sagt, ja, das ist aber nicht das Richtige, was du brauchst. Ich schmeiß mal einfach den Begriff in die Luft und du sagst, macht Sinn oder wofür die Anwendung ist. Und was vielleicht der Nachteil dadurch sein könnte. Wir fangen mal an. Erstmal ganz prinzipiell farbige Kontaktlinsen.
Für Menschen, die sich gerne, ich sag mal, auch modisch kleiden, mal was verändern wollen, wie Damen zum Beispiel, die Haare schon mal färben, verwendet man farbige Kontaktlinsen oder farbverstärkende Kontaktlinsen, um zum Beispiel die eigene natürliche Augenfarbe hervorzuheben oder eben komplett zu verändern. Bei einer kompletten Veränderung ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil dann auf die Kontaktlinse wirklich Farbe aufgebracht wird und man dann eigentlich ein Problem hat, weil man nur durch ein kleines Guckloch guckt, so wie durch ein Schlüsselloch. Und diese Linsen, zum Beispiel diese Crazy Lenses kennt man im Internet, wo man eben diese Katzenaugen hat oder die Vampiraugen. Die Linsen sind dann in der Regel eigentlich nicht straßenverkehrstauglich.
Ich wollte gerade sagen, auch dann gab es welche, die ich kenne es so aus der Cosplay-Szene, die komplett weiß sind. Also zumindest so auf den ersten Blick. Ich weiß, kann man da überhaupt durchgucken?
Ja. Das ist im Prinzip eine Folie, die ist in einer Richtung transparent. Das heißt, man kann dadurch sehen, wirkt natürlich ein bisschen farbabtönend. Das heißt also, das ist wie durch eine Sonnenbrille zu gucken, so ein bisschen.
Ne? Was könnte der Nachteil sein von solchen farbigen Kontaktlinsen? Also die Frage ist, vertreibt ihr sowas auch oder sagt ihr, nee, das sind so Spezialsachen, da kannst du auch im Prinzip kein Risiko übernehmen?
Ja, also vertreiben tue ich die generell an sich nicht. Das ist wirklich nur auf Anfrage, wenn ein Kunde zu mir kommt und sagt, können Sie mir das besorgen? Mhm. Weil ich mir dann wirklich dokumentieren und unterschreiben lasse, dass ich ihn darauf hingewiesen habe, dass diese Kontaktlinsen eben nicht straßenverkehrstauglich sind. Das heißt also, wenn so ein Cosplayer dann mit dem Auto zu seinem Cosplay-Event fährt, dürfte er nicht halt. Und ich muss halt sicherstellen, dass er die Kontaktlinsen dann auch nur dafür benutzt und eben nicht nur damit Auto fährt. Das Zweite ist, dass die Leute sowas zum Beispiel hauptsächlich für Halloween, Karneval und andere Events haben wollen und die Linsen meistens nur einmal benutzt werden, vielleicht noch ein zweites Mal und dann kommen sie weg. In der Regel kriegt man diese Crazy Lenses oder diese Linsen eigentlich auch nur mit einer Zulassung von 30 Tagen Nutzbarkeit. Das heißt also, man muss sie dann sowieso nach 30 Tagen, sollte man sie nicht mehr benutzen und selber entsorgen.
Ja, sonst ist hinterher gar nichts mehr durch, noch nicht mal durch den kleinen Schlitz durch. Okay, dann gehen wir mal weiter und zwar der Einsatz von sehr lustig, ne? Ist ja auch aktuell das Thema, der Einsatz von Kontaktlinsen im Weltraum.
Ui, kann ich mir vorstellen, würde ohne Probleme funktionieren, weil die Linse sitzt im Tränenfilm. Das heißt also, die Kontaktlinse selber wird nicht, ich sag mal, durch die Schwerelosigkeit auch vom Auge gelöst. Das heißt, durch das Blinzeln bleibt sie dran. Sollte der Betreffende eigentlich ein ganz normales Sehen haben wie in der Schwerkraft. In der Tat muss man dazu sagen, es gibt eine ganz witzige Geschichte. Es gibt einen Kontaktlinsenhersteller, der sogar mal getestet hat, wie eine Kontaktlinse beim Bergsteigen funktioniert und bei dünner werdender Luft.
Genau, und ich habe mir mal, also Leute, ist jetzt hier nicht irgendwie Kräfte messen oder so, ich weiß mehr als der Jens, absolut nicht. Aber ich finde gerade solche Themen total spannend. Und wie gesagt, hier bei dem Thema Einsatz von Kontaktlinsen im Weltraum, habe ich gelesen, Astronauten tragen oft im Speziellen entwickelte Kontaktlinsen im Weltraum, die ihre Sehfähigkeit in der Schwerelosigkeit unterstützen und ihre Augen vor den extremen Bedingungen des Weltraums schützen. Also gut, innen drin in der Kapsel, wenn die draußen rumfliegen, dann ist eh scheißegal. Ne? Ja. Aber innen drin, weil wir haben in der ersten Sendung, da ging es mal um das Thema Augendruck, ne? Und Pupillenerweiterung. Und jetzt könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn wir im Weltraum sind, schwerelos, weil luftleerer, naja, so richtig luftleer ist der auch nicht da. Ne?
Nee, das Problem, was mit Sicherheit da oben ist, dass die Luft sehr, sehr klar und sehr rein ist. Das heißt also, da wird sehr wenig Luftfeuchtigkeit drin sein, darf auch nicht zu viel, kann ich mir vorstellen, bei den elektrischen Geräten, die da haben. Ja. Das heißt also, normalerweise ist es eigentlich so, dass eine Kontaktlinse in einer sehr trockenen Luftumgebung nicht gut funktioniert. Mhm. Da kommt drauf an, welches Material man verwendet, das dann durchaus auch, ich sag mal, wirklich dann beim Astronauten gut zu verwenden ist. Ne? Aber da guckt man dann wirklich im Einzelfall und testet das wirklich.
Also könnt ihr sowas auch anfertigen? Also ich mache jetzt mal hier so einen Aufruf. Hallo NASA, hier, der Jens.
Ja, anfertigen nicht. Also da gibt es wirklich Firmen, die Kontaktlinsen werden wirklich entweder gemolt, so nennt man das. Das sind gegossene Varianten oder eben gedreht. Das sind also wirklich Leute, die dann oder Firmen, die das wirklich richtig herstellen. Was ich mache, ist wirklich die Linse anpassen. Das heißt, das fertige Produkt, was mir zur Verfügung steht, am Kunden aufsetzen, dem Kunden das Handling beibringen und mit den Geräten, die ich habe, eben die Linse so weit zu optimieren, dass er eben die wirklich, ich sag mal, ein Leben lang tragen kann.
Okay, aber zur Area 59, mal angenommen, würdest du auch Hausbesuche machen, ne?
Ich fahre überall hin.
Ja, also guck mal, optimal. Ja. Aber wenn wir jetzt gerade in Richtung Weltraum sind, jetzt gehe ich mal ganz tief unter der Erde, vorhin Bergsteigen hat das natürlich erwähnt, noch tiefer rein, unter Wasser beispielsweise, könnte ich mir doch auch vorstellen, dass beispielsweise Taucher oder, also wirklich, wow, das Auge dann halt mit einer Taucherbrille geschützt ist, da auch vielleicht Anwendung für gefunden wird, oder?
Ja, also in der Regel haben wir die Frage sogar sehr häufig schon im viel kleineren Bereich, wie ist das Kontaktlinsen und Schwimmen, ne? Ja. Wenn ich meine Chlorbrille trage. Bei handelsüblichen Kontaktlinsen, die man im Internet so bestellen kann und die man generell so kaufen kann, ist es leider wirklich in der Tat so, kommt Wasser von der Seite ins Auge, ist also meistens auch die Linse rausgespült. Mhm. Es gibt aber, und das machen wir auch, wirklich für Leute, die eben wirklich tauchen und auch mit einer Tauchmaske arbeiten, eben spezielle Taucherkontaktlinsen. Die werden also wirklich einzeln angefertigt und da darf es durchaus auch mal einen Spritzer Wasser oder Wasser ins Auge kommen, ohne dass die Linse sofort aus dem Auge herausgespült wird.
Mhm. Ja. Total interessant. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Neuester Fact, ich müsste wie so eine, hier, die Top 10 verrückten Kontaktlinsen. Auf Platz 5 die elektronischen Kontaktlinsen. Da schon mal Berührungspunkte mit gehabt?
Ja, schon Berichte drüber gelesen und auch gesehen. Im größten Teil im Moment in den Fachzeitschriften, die ich lese, werden die im medizinischen Bereich angewendet. Das heißt eben teilweise im Bereich der Diabetes, damit man sehen kann über die Kontaktlinse, wie ist mein Zuckerspiegel, Augeninnendruck, solche Sachen, da stellt man sich da vor. Jetzt ist halt natürlich nicht nur die Schwierigkeit, die Kontaktlinse an sich selber hat ja keinen großen Energiespeicher. Das heißt also, eine Daueranwendung ist da im Moment leider noch nicht möglich.
Vielleicht selbst aufladen durch Bewegung. So ungefähr. Hier 50 Liegestützen und schon ist der Akku wieder voll.
Wie bei den früher bei den Armbanduhren, ne?
Ja, ja. Aber wirklich interessantes Thema, weil ich kann mir durchaus vorstellen, klar, momentan ist das Thema KI ja relativ präsent, dass aber auch so eine Zukunftsforschung irgendwann mal, ja, ich sag mal, im Mainstream landet. Ne? Wenn du sagst, im Bereich der Diabetes oder bei den Diabetikern ist sowas in der Entwicklungsphase.
Also man experimentiert immer mal wieder mit solchen Sachen. Es gibt also auch zum Beispiel bei den Brillengläser, die sich selber einfärben bei Sonnenlicht. Auch da experimentieren die Kontaktlinsenhersteller, versuchen eine selbsttönende Kontaktlinse eben zu entwickeln. Es gibt die Firma Alcon, die zum Beispiel in den 90er Jahren sehr viel mit Farben eben gearbeitet hat und hat da eine Kontaktlinse speziell für Golfer entwickelt, damit man den weißen Ball gegenüber dem hellblauen Himmel besser sehen kann.
Also wie diese Eagle-Eye-Brillen, so mit Kontrastverstärkung, Infrarot und sowas in
Ganz
Richtung?
Ganz genau. Ne? Okay. Also es wird da wirklich von den Herstellern viel ausprobiert, viel gemacht. Die Frage ist natürlich dann immer, Kontaktlinse, so wie wir sie jetzt handelsüblich im Internet meistens kennen, ist immer eine Massenware und findet diese spezielle Form dann auch eben, ich sag mal, Käufer.
Ja? Ja. So. Militärische Kontaktlinsen da auch irgendwo, vielleicht nur rein aus Interesse da irgendwie mal reingelesen?
Also militärische Kontaktlinsen kenne ich so nicht.
Okay.
Wir haben Bundeswehrsoldaten, die wir versorgen und da geht es wirklich darum, dass wir eine sogenannte Linse mit einer verlängerten Tragezeit haben. Das heißt also, wenn wir einen Bundeswehrsoldat haben, jetzt, ich sag mal, nicht in Deutschland, sondern der wirklich im Einsatz ist und der dann wirklich hingeht und sagt, ich muss die Linse wirklich also auch mal eine Woche lang tragen können, ohne dass ich sie aus dem Auge herausnehme und reinige. Da gibt es aber von den Kontaktlinsenherstellern mittlerweile wirklich Kontaktlinsen, die dann auch über die Gesundheitsämter und Gesundheitsministerien, Organisationen für solche verlängerte Tragezeiten zugelassen sind.
Okay, also alles zertifiziert und von vorne bis hinten dreifach versiegelt mit
Genau. Weil,
dem Adler, also
noch diffiziler als die Brille, ist die Kontaktlinse natürlich ein Medizinprodukt. Und das heißt, man muss da eine riesen Sorgfalt walten lassen.
Das Gängigste sind ja, denke ich mal, die therapeutischen Kontaktlinsen. Oder ist da auch wieder noch ein Unterschied? Also gibt es Modekontaktlinsen, um eine Sehschwäche auszugleichen? Ist es ein Unterschied wie die therapeutischen Kontaktlinsen?
Ja. Okay. Therapeutische Kontaktlinsen werden wirklich bei Augenkrankheiten eingesetzt und das eigentlich häufiger von Augenärzten. Mhm. Es gibt sogar sogenannte richtige Verbandslinsen. Das heißt, ich sag mal, du hast eine Verletzung am Auge, die würde bluten, wo man sagen würde, mach ein Pflaster drauf, kann man beim Auge nicht. Ist ja die Tränenfilm da, der würde verhindern, dass das Blut gerinnt. Also verwendet man dann eine sogenannte Verbandslinse oder eine therapeutische Kontaktlinse.
Ja.
Oder zum Beispiel, ich sage mal, bei Menschen, die von Albinismus betroffen sind, da ist es sehr häufig so, dass die so gut wie kein Irispigment haben, also sehr viel Licht eben dann auch auf die Netzhaut hinkommt. Die haben immer diese schönen roten Augen, dann sieht man wirklich, das Rote ist eigentlich die Netzhaut, die wir hinten haben. Und da nimmt man zum Beispiel eine therapeutisch farbige Linse, um eben eine Iris künstlich zu erzeugen, damit eben die dahinterliegende Netzhaut vor dem UV-Licht geschützt wird.
Ja. Hypoallergene Kontaktlinsen. Ich hau hier Sachen um die Ecke, ne? Das ist ja.
Also Hypo, meinst du jetzt, dass jemand auf Kontaktlinsen allergisch reagiert, oder?
Beispielsweise. Also es gibt ja welche, kurzer Side-Fact, ne? Pflasterallergie. Also ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich eine Pflasterallergie kriege.
Ja. Also an sich muss man dazu sagen, dass es natürlich in allen Bereichen Allergien gibt. Ja, und in den Sachen, die mir in meiner Karriere bisher passiert sind und gesehen sind, haben eigentlich die Leute nicht auf das Material der Kontaktlinse allergisch reagiert, sondern meistens auf Inhaltsstoffe der Pflegeprodukte.
Ja. Nochmal ganz kurz, aus was besteht denn so eine Kontaktlinse? Also Material oder Stoff, einfach um das auch nochmal irgendwie ein bisschen abzurunden.
Ja, also die Kontaktlinsen in der Regel sind eigentlich aus zwei Materialien gestaltet. Man kann natürlich die chemischen Begriffe, könnte ich dir jetzt um die Ohren hauen. Es gibt also einmal das sogenannte bionische Material. Das ist eine Kontaktlinse, die sehr viel Feuchtigkeit in ihrer Matrix trägt. Du musst dir vorstellen, eine Kontaktlinse ist ja nicht einfach eine platte Scheibe, die auf dem Auge sitzt, sondern die muss ja Tränenfilm durchlassen können und über den Tränenfilm dann auch den Sauerstoff durchlassen können. Da gibt es also ein bionisches Material, was sehr feuchtigkeitsaffin ist, wenn man viel Feuchtigkeit sammelt, wenn man sagt, in der Träne ist der Sauerstoff. Und mit jedem Blinzeln wird Träne wieder rausgedrückt, also Sauerstoff am Auge verteilt und dann wieder auch eingesammelt. Und dann gibt es die sogenannten silikonhydrogelen Kontaktlinsen. Da schließt sich eigentlich, normalerweise sagt man ja, im Badezimmer verwende ich hier Silikon, um meine Badewanne abzudichten, damit da kein Wasser durchkommt. Diese Kontaktlinsen sind eben mit einem Hydrogel, mit einer feuchtigkeitaffinen Schicht umgeben. Und Sauerstoff ist eben immens sauerstoffdurchlässig, sind die silikonhydrogelen Kontaktlinsen. Und das sind so eigentlich die beiden gängigen Materialien. Und dann gibt es die beiden Materialien, oder eigentlich im Prinzip das silikonhydrogele Material, dann auch noch in der Abstufung in formstabilen Kontaktlinsen. Fest hätte man früher gesagt, früher die erste Kontaktlinse, die Heinz Wölk in Schönkirchen bei Kiel entwickelt hat, war aus Plexiglas. Ja?
Autsch.
Autsch. Heute sind die ganzen Kontaktlinsen eben aus deutlich anderen Materialien, die eben Hochgas oder eben Hochsauerstoff durchlässig sind, auch eben die formstabilen Linsen.
Stabil. Ich springe jetzt so ein bisschen trotzdem Weltraum unter Wasser, aber auch für welche, die quasi in einer Umgebung arbeiten, die sehr hitzelastig ist. Gibt ja welche, die am Hochofen arbeiten, etc. pp. Wie sieht es damit aus? Also natürlich, klar, hängen die jetzt nicht mit dem Auge im Feuer drin, aber können diese Kontaktlinsen auch diese Temperaturen ab, also zur Relation?
Also leider nein. Leider, okay. Leider nein. Auch Kälte nicht. Also Leute, die, ich sag mal, zum Beispiel
im Freien arbeiten.
Ja, oder zum Beispiel in der Wurst- oder Fleischindustrie sind, die in Kühlhäuser müssen, so bis ja. minus 20 Grad.
Ja.
Die Kontaktlinse dehnt sich genauso bei Wärme und zieht sich bei Kälte wieder zusammen wie andere Kunststoffarten. Und auf Dauer gesehen verändert das die Grundform der Linse und kann dazu führen, dass sie eben am Auge nicht mehr hundertprozentig sitzt.
Könnte verrutschen also.
Ja, oder zu stramm werden, sogar, ja. dass es weh tut. Ne? Wenn sie weich, also wenn sie warm wird, wird sie sehr weich, sehr labberig, dann verrutscht sie wirklich sehr stark. Deswegen sagt man eigentlich, eine Kontaktlinse schließt sich schon allein auch schon in der Sauna komplett aus.
Mhm.
Ne? Manche machen das mit sogenannten Tageskontaktlinsen im Hinterkopf, dass man sagt, okay, ich gehe in die Sauna, ich kann halbwegs was sehen und wenn ich noch aus der Sauna rauskomme, dann schmeiße ich die Dinger eh weg. Dann ist das nicht schlimm, wenn die kaputt sind. Ja?
Notfalls einfach dran orientieren, wenn richtig geschrien wird, dann ist man leider in der Frauensauna gelandet. Ja. Ne?
Also, das könnte sein.
Aber da kommt der Bademeister, der zieht einem dann schon am Piephahn schon in die richtige Kabine rein. Eine interessante Sache, vielleicht gibt es auch draußen Zuhörer, Zuschauer, Schauerinnen, Kontaktlinsen für Tiere.
Macht man auch, allerdings eigentlich nicht mit einer Wirkung, sodass die Tiere besser sehen, sondern häufig genauso wie da im therapeutischen Bereich eben als Schutz, wenn ein Auge sich verletzt hat.
Okay. Ja. Also ist noch keiner zu dir gekommen und gesagt, mein Schäferhund, der kann nicht mehr so... Der beißt immer den Falschen.
Ja, das Problem, ja. Also man kann bei Tieren feststellen, dass sie, ich sag mal, sehen oder nicht sehen können.
Ja.
Ja. Allerdings, ich habe, glaube ich, eine Augenärztin, die hat das mal mit ihrem Hund versucht. Da habe ich im Krefeld noch gearbeitet, die hat das gemacht, aber es gibt keine Wirkung.
Der ist dann wutentbrannt, hat er sich ins Auto gesetzt und ist nach Hause gefahren. Ne? Was ist denn, aber wirklich jetzt mal, ist denn die Augenuntersuchung beim Tier viel, viel anders als beim Menschen? Also einfach nur, um für mich mal, also ja, ein Tierauge sieht ja. natürlich anders aus, aber einfach nur mal so, also Hund, ne? Ja. Hund zu Hause. Wenn man jetzt mal so den Vergleich zieht.
Ja. Also du kannst, bedingt bei der Augenuntersuchung ist ja eine Ratio dahinter. Das heißt, also dir werden Buchstaben gezeigt. Wir nennen diese Buchstaben oder diese Zeichen, die sind bei uns alle genormt, Optotypen. Und du musst sie erkennen können.
Mhm.
Ja? So, du musst schon ein sehr gelehriges Tier haben, damit das Tier auf eine Form reagiert. Das heißt, ich muss ihm ja eine gewisse Form zeigen können.
Leckerchen. Leckerchen klappt ja. immer. Sitz, Platz und Leckerchen.
So. Aber nicht als, ich sag mal, wenn ich es als Schwarz-Weiß-Bild darbiete.
Halt, ja, okay, ne? Okay.
So. Da das nicht funktioniert, kann man bei Tieren eigentlich nur, und da habe ich so ein Gerät da neben dir, das steckt da in dem...
Kommen wir gleich zu. Zum Gerät?
Ja, nee, das ist so ein Handgerät, das steckt da neben dir, genau, das kannst ja. du gerne mal rausnehmen, wenn du möchtest.
Warte mal, ich mache bestimmt alles kaputt. Sag mal erst, wie teuer das ist.
2.500 Euro.
Ja, da kann kein Problem. Oh, ich hätte es fast fallen gelassen. Ich dachte, da ist so ein...
Weiß ich, kann auch...
Du bist
das ist ein sogenanntes Gyroskop.
Mach mal irgendwas mit. Ich schon hier, wenn ich hier schon auf den Schleudersitz sitze, hier auf dem, wie bei dem Film Saw...
Ja, okay. Hm? Ich weiß gar nicht, ob die Batterien noch aufgeladen sind.
Ach so.
Ja, doch.
Da ist
ja,
der Anschalter doch. Übrigens. Ja,
jetzt musst du den, kann man sehen. Du siehst, kann man schlecht sehen, weil
das muss am Auge sein. Wir haben ja auch sehr helles Studiolicht hier.
Hier ist ein Lichtstrahl drin. Mhm. Hier habe ich einen Punkt.
Zeig mal so in die Kamera.
Ne? Da habe ich ein, so, wie beim Fernglas, ein sogenanntes, wo ich durchgucken kann. Mhm. Und hier drüben... Das richte ich zum Kunden hin.
Ja.
Und damit mache ich eine Bewegung rechts nach links über dein Auge.
Ah, okay.
Und wenn du eine Fehlsichtigkeit hast, dann zeigt mir das ein bestimmtes Bild. Und anhand des Bildes kann ich dann, wenn ich dir ein Glas davor halte, sehen, praktisch wann ich die Fehlsichtigkeit ausgeglichen habe.
Mhm.
Ja? Und das kann man zum Beispiel theoretisch auch mit Tieren machen, wenn sie lang genug ruhig halten. Das muss man dafür dann eben machen.
Also auch wieder Aufruf, Optik in Heißen, bringt ruhig eure Tiere mit, Pferde, Elefanten, alles dabei.
Ich bin nicht der Tieraugendoktor.
Du bist, wie ist der nicht, Hitch, Hitch war der Date-Doktor, wie hieß der denn noch? Dr. Doolittle?
Ja, nein, auf keinen Fall.
Kennst du den Film?
Ja, kenn ich.
Ja. Macht halt trotzdem, bringt mal vorbei. Fische, alles, was ihr habt, alles vor die Tür stellen. Hier sind ja riesige Parkflächen, ne? Habe ich gemerkt.
Stimmt.
Soll ich das Ding dann wieder reinstecken?
Ja, kannst du gerne.
Ja. Also, 2.500 hingefallen.
Ja, ein Skioskop ist das, so nennt man das Gerät.
Okay, wir googeln nach. Bleibt er so drin? Oder ja, muss man den?
Genau, ja, der bleibt so drin.
Wackelige Angelegenheit.
Das nutzt man zum Beispiel übrigens auch, um Fehlsichtigkeit bei Kleinstkindern, die noch nicht sprechen können. Also Babys und Kindern, die noch keine Zahlen oder Benennungen können, sagen können, ist das ein Auto oder sowas.
Ja.
Damit da eben durchzuführen, um zu sehen, ob die Kinder eine Fehlsichtigkeit haben, ja oder nein.
Mhm. Okay, krass. Nee, wir haben gerade schon die. Also jetzt muss ich wirklich erst einmal ablesen hier. Farbige Skiera-Kontaktlinsen. Skiera-Kontaktlinsen sind?
Skleral. Farbige Skleral-Kontaktlinsen.
Oh ja, stimmt.
Sklera ist ein Teil des Auges.
Das stimmt, ja, jetzt lese ich es auch. So. Ich brauche eine Brille.
Eine normale Kontaktlinse bedeckt eigentlich nur das Farbige, also die Iris im Auge.
Ja.
Weiche Linsen sind einen kleinen Ticken größer, formstabile Linsen sind einen kleinen Ticken kleiner. Und wenn wir zum Beispiel farbige Sklerallinsen verwenden, das ist zum Beispiel auch so ein Anwendungsbereich eben bei Albinismus, ja, wo man dann eben eine Linse nimmt, die dann dementsprechend gefärbt ist über die gesamte Fläche. Die Linse ist deutlich größer und bedeckt fast das ganze Auge. War eigentlich die Ursprungsform, die erste Form der Kontaktlinse, die man versucht hat. Wo man aber dann natürlich gemerkt hat, das klappt nicht so mit dem Tränenfilmaustausch dann. Und daraufhin ist dann in der Entwicklung die Kontaktlinse immer kleiner und kleiner geworden.
Okay. Wir waren ja gerade schon mal so ein bisschen hier in der Technik-Ecke. Man kann es ja jetzt von dem Bildausschnitt zu eurer Linken, ne, sitzt der Jens, dann ist abgekattet, aber zu meiner Rechten oder zu eurer Rechten, so rum, zu meiner Linken, sehen wir ja noch ein bisschen hier von den Gerätschaften. Jens, erzähl uns doch mal bitte, was sehen wir hier? Ich versuche nochmal zu zeigen. Also hier war einmal hier das Blitzdings von Man in Black.
Ja, genau.
Den haben wir gehabt. Was passiert, wenn ich auf den roten Knopf drücke?
Geht nur Strom an.
Also okay, nur Strom.
So.
Auf den Stuhl.
Also das Gerät, was wir hier haben, ist wirklich noch ein klassischer analoger Phoropter, so nennt sich das. Die gesamte Einheit, wo du sitzt, nennt man Refraktion, Refraktionseinheit. Also nach der Refraktion. Refraktion heißt die Augenüberprüfung.
Ja.
Ja.
So. Das heißt,
hier, ne? Ja, genau, ganz genau.
Okay.
Da wird dann wirklich im Prinzip das Auge in seiner Stärke vermessen. Das heißt also, ich sag mal, ob jetzt -2 oder -3, dann.
Dann sind hier so Einschübe drin oder musst du das manuell justieren? Ja, genau,
da sind Gläser drin. Das ist also, da sind runde Scheiben drin, Gläser mit Wirkung, die dann im Stück für Stück immer mit einer bestimmten Fragetechnik dann vors Auge geschaltet wird, wo ich frage, ob es besser oder schlechter wird.
Ne? Ist das manchmal, also ich habe es ja selber letztens mitbekommen, wo ich eine Brille bekommen habe. Manchmal verwirren die Fragen auch. Ne? Also dann weißt du gar nicht, war jetzt gerade schärfer oder ist jetzt schärfer. Ist das so ein bisschen, was auch für euch, ich sag mal, ein bisschen problematisch ist, rauszukriegen, erzählt er jetzt die Wahrheit oder ist er einfach nur gerade verwirrt?
Nee, also das ist wirklich teilweise so, manche Kunden, da ist die Wahrnehmung dann so minimal, da braucht man dann wirklich schon ein bisschen Feingefühl, guckt der jetzt damit gut oder nicht gut. Und dann muss man natürlich gucken, in der Fragestellung, die Fragestellung, die man bei der Augenüberprüfung verwendet, ist in Richtung Kurzsichtigkeit immer, wird es mit dem nächsten Glas besser.
Mhm.
So, und wenn der Kunde sagt besser, kann es dir auch passieren, dass er irgendwann an einem Punkt ist, wo es immer kleiner, schwärzer und schärfer wird. Das wird aber dann auf Dauer für den Kunden zu anstrengend vom Gucken her. Deswegen muss man dann irgendwann, wenn man das Gefühl hat, so ich bin so langsam da angekommen, wo die Fehlsichtigkeit sein könnte, wird es jetzt wirklich noch mal besser oder nur kleiner und dunkler? Und wenn er einen Punkt hat, er sagt mir, es wird kleiner oder es wird dunkler, dann bin ich eigentlich schon darüber hinausgeschossen.
Ja.
Andersrum, wenn ich jemanden habe, der weitsichtig ist, der also in der Weite gut gucken kann, aber in der Nähe so ein paar Probleme hat, da fragt man automatisch, wenn man ein Glas vorschaltet, der hat zum Beispiel so einen Wert +2, wird es mit dem nächsten Seheindruck schlechter? Und solange der sagt, nee, wird nicht schlechter, weil wenn ich über +2 drüber bin, sagt er mir sofort, nee, jetzt wird sofort unscharf, neblig. Ja? Das heißt also, da nutzt man diese Fragetechnik.
Okay, da sind dann mal den großen Sprüngen sozusagen.
Ja, ja.
Okay. Okay, also hier Auge durch und ihr tastet euch dann ran. Das ganze Gerät ist hier nur für Strom, das ist hier richtig, für den Stuhl, ne?
Genau, das ist
für den Rauf, Stuhl. Runter, links, rechts, wenn Besuch da ist, die ganz Frau. Genau. Okay, was ist noch? Das sind die Sicherungen hier?
Richtig, ganz genau, das sind die Sicherungen.
Ja.
Interessanter sind die beiden Geräte, die auf dem Tisch sind.
Nee, warte. Ich will fragen, warum hat das Ding eine türkise Farbe?
Die Firmenfarben von uns, unser Logo, das Buchstaben
ist türkis. Okay, ich will fragen, hätte ja sein können, ne, dass das eine ist, ich sag mal, klassisch eines älteren Jahrgangs, was ja nicht heißen muss, dass auch die Geräte aus dem älteren Semester schlecht sind, sondern meistens sind es eigentlich die besseren Geräte, ne? Oder?
Ja, sagen wir es mal so, elektronische Geräte können in manchen Teilen natürlich mehr, allerdings das Ding geht nicht kaputt.
Ja. Und ist, ich denke mal, auch massiver und schwerer, ne? Ich glaube, der ist Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, oder?
Nee, deutlich danach, 70er, 80er Jahre.
Okay. der Anbau gehört, nee, was ist das hier?
Das ist eine
Lampe.
Das ist eine Lampe.
Schwarzlichtlampe?
Schwarzlichtlampe, ganz genau.
Wieso eine Schwarzlichtlampe?
Schwarzlichtlampe verwenden wir, wenn jetzt ein Kunde Gläser hat zum Beispiel, wie eine Gleitsichtbrille, da sind eingelaserte Gravuren drin, die man unter Schwarzlicht deutlich machen kann. Das heißt,
Okay. Also
ich kann sehen, was für ein Glasprodukt er getragen hat. Und teilweise gibt es solche Gravuren auch in Kontaktlinsen und da verwendet man so eine Lampe.
Kann ich beispielsweise auch sehen, wenn meine Augen gelasert wurden, sind worden,
ja.
So, sorry, meine Freundin ist Lehrerin, sorry dafür, ich muss immer grammatikalisch mich gegenkorrigieren, sonst kommt der Rotstift raus, kriege ich einen Hintern versohlt, ja, aber ich revanchiere mich. Also jetzt bin ich kurz vom Thema abgekommen, Moment. Genau, Schwarzlicht. Könnte man auch dadurch sehen, wenn Augen gelasert wurden, sind über Schwarzlicht irgendwelche, diese sogenannten, ja, ich sag jetzt mal, Lasernarben, die ja nur minimal vorhanden sind, sind die damit ersichtlich?
Teilweise, nicht immer, teilweise. Dazu verwendet man dann zusätzlich noch einen Farbstoff, Fluoreszin nennt man das. Das ist ein Stoff, der biologisch gewonnen wird, der unter eben Schwarzlicht aufleuchtet.
Mhm.
Ja, das heißt also, wenn ich Fluoreszin in den Tränenfilm gebe, ist das wie so ein Kontrastmittel und kann dann über den Kontrast mit Schwarzlicht dementsprechend, ich sag mal, Verwundungen am Auge, Kratzer, Entzündungen sichtbar machen oder auch eben Probleme, die durch Kontaktlinsen entstehen. Und da brauchen wir es wirklich dringend. Ne?
Also Leute, ihr merkt ja heute, ne? Teil 2, der hat es schon in sich. Also ich feiere das. Ich könnte uns selber auf die Schulter klopfen, auf was für Themen wir hier kommen. Ne? Okay, geil. Machen wir mal weiter. Das ist einfach nur hier, um die Achse irgendwie
genau. Ne,
zu drehen.
Okay. Festzustellen.
Ja. Ja. Was ist das für ein Gerät?
Das ist ein sogenannter Keratograph.
Also ja. Ich hoffe, ihr könnt das sehen.
Ja. Der Keratograph macht eigentlich, das Gerät brauche ich zum Vermessen des Auges. Das heißt also, ich kann die Stärke des Auges messen, das ist kein Problem.
Ja.
Aber wenn ich eine Kontaktlinse anpasse, dann sollte sie wirklich sehr gut sitzen.
Mhm.
Es gibt Monats- oder Tageskontaktlinsen, was Stangen- und Massenware ist. So. Allerdings ist jedes Auge individuell und jedes Auge hat eine Krümmung. Ne? Und diese Krümmung wird mit diesem Gerät gemessen. Das heißt, du siehst da so schwarz-weiße Ringe, das kann das Publikum jetzt leider nicht sehen.
Ja.
Diese schwarz-weißen Ringe projizieren Ringe, wenn das Gerät an ist, auf das Auge.
Es sieht aus wie so eine, in Anführungsstrichen, wie eine Zielscheibe.
Ja,
ne?
Ja.
Wie so ein, man kennt es hier, diese Hypnosekreisel, ja. Ne? Schwarz-Weiß ungefähr. Wenn man länger reinguckt, dann denkt man, man ist ein Frosch.
Man kann das eigentlich mehr mit einem Satelliten vergleichen, sondern wenn ich einen Satelliten habe in der Geografie, den man zum Beispiel, ich sag mal, über einen Ozean schickt, um zu wissen, wie sieht der Boden vom Ozean aus, dann nimmt der Satellit ja die Höhen und Tiefen der Wellen, des Wassers auf, des Wellenstandes und des. Und genau das macht dieser Keratograph mit dem Tränenfilm.
Okay.
Er projiziert eben Ringe auf diesen Tränenfilm. Da sind viele kleine Kameras drin und zeigt mir dann im Prinzip rot zurückgerechnet in einer Software, wie das Auge bei dir ohne Tränenfilm aussehen würde. Ist es also, ich sag mal so, rubbelig oder ist es glatt?
Ja. Ja?
Ist es ein flaches Auge oder ist es ein sehr stark gekrümmtes Auge?
Ja.
Ne? Und danach kann ich dann optimal eine Kontaktlinse individuell anpassen oder ich kann sagen, so von den Standardlinsen, die fallen jetzt weg. Die würden im Auge nicht gut tun. Ich kann die Basiskurve von dem Hersteller verwenden.
Ne? Krass. Das Gerät ist jetzt neueren Ursprungs oder sind das Sachen, die quasi ja, im Laufe der Evolution entwickelt wurden?
Nee, das Gerät, also die Technik gibt es schon so seit 20 Jahren.
Okay.
Das ist allerdings momentan das modernste Gerät.
Ja. Okay, krass. Also ich meine, so vom Design sieht schon schick aus. Würde ich mir jetzt nicht ins Wohnzimmer stellen, aber hat was. Okay, wir gehen mal zum guten alten, jetzt sage ich schon fast guten alten, aber die Fotofreunde unter euch, die Firma, also ich lese hier auf der Rückseite, ist ja keine Werbung jetzt. Ja. Doch, machen wir Werbung. Die Firma Zeiss.
Ja, das ist eine sogenannte Spaltlampe, so nennen wir das. Vor dem Gerät vorne siehst du dieser schwarze Bereich, wo die vor der Kinnaufstütze, da ist eine Lampe drin.
So ein Okular, ne? Ist ja, auf der anderen Seite, ne?
Ganz genau.
Ja, okay.
Der Vorderbereich, der macht da eben ein Licht. Und den Licht,
ja.
Das kann ich zu einem runden Bild machen oder ich kann es zu einem Lichtspalt machen.
Mhm.
Und diesen Lichtspalt verwenden wir, um eben Augen anzuschauen. Das heißt, der Kunde legt auf die Kinnstütze sein Kinn auf, mit gegen den Stirnring oben und in der Entfernung kann ich dann mit Vergrößerung mir wirklich das Auge und den Tränenfilm anschauen in verschiedenen Perspektiven. Ne? Da die Hornhaut ja vorne durchsichtig ist, haben wir dann die Möglichkeit über diesen Lichtspalt, den senden wir dann praktisch auf das Weiße oder auf die Iris im Auge und die Reflexion dieses Lichtes kann ich dann auf der Rückseite der Hornhaut sehen, so dass ich einen sogenannten Spalt habe und ich mir die Hornhaut in ihren Schichten auch anschauen kann und den Tränenfilm in seiner Beschaffenheit.
Okay, krass. Also eine Menge Technik hier auf einem Blick vereint. Auf der anderen Seite ist natürlich noch, wir können es ja nur erklären, was die Leute jetzt nicht sehen, auf deiner rechten Seite, also von eurer linken Seite aus, da ist noch ein Gerät.
Das ist ein Gerät von der Firma Visionics. Das ist ein sogenannter Autorefraktometer. Das ist allerdings auch schon deutlich moderner als die Geräte, die man früher gehabt hat.
Der sieht schon wirklich aus wie von Star Trek, ne?
Das ist der DNI-Scanner. Ich sage jetzt nicht den Firmennamen dazu, damit wir keine Werbung machen.
Ja, alles gut, alles gut.
Dieses Gerät zum Beispiel wird auch dazu verwendet, dass wir mit diesem Gerät Baulänge des Auges, die Vorderkammer des Auges abscannen, sichtbar machen und da Anomalien eben auch schon sehen können. Dieses Gerät zeigt mir auch schon zum Beispiel die Vorderfläche der Augenlinse, ob da Veränderungen sind, nicht die gesamte Linse an sich. Und ist da in der Weiterentwicklung, und ich hoffe, das Gerät bekommen wir demnächst, sogar dann in der Lage, auch den Augenhintergrund bis hin zur Netzhaut eben darzustellen.
Könnte das Ding die Entwicklung des Auges weiter berechnen? Also quasi Stand heute, ne, gescannt, Baujahr, Baulänge, keine Ahnung, und dann simuliert 20, 25 Jahre, wo du genau sagen kannst, ja, also dann kommen Sie nochmal bitte in 15 Jahren zu mir zum Wiedervorstellen, weil dann brauchen Sie eine Brille, dann kommen Sie nicht drum rum.
Ja, also der Keratograf und auch dieser DNI-Scanner arbeiten ja heute schon mit künstlicher Intelligenz. Mhm. Das heißt, da wird also auch in der Augenoptik im großen Fall und im großen Teil künstliche Intelligenz eingesetzt. Das Gerät, was nachfolgt, das ist mittlerweile schon auf dem Markt, habe ich auch schon gesehen, scannt zum Beispiel die Netzhaut hinten ab auf Fehler. Da gibt es dann eine Telemedizin, das heißt also Mediziner wirklich, weil wir dürfen es nicht, wir dürfen nicht befunden, wir dürfen keine Diagnosen stellen, dass man dieses Bild, wenn man das Gerät über die KI eine Auffälligkeit gefunden hat, dass eben einem Telemediziner, einem Augenarzt zugeschickt wird und der dann im Prinzip eine Rückmeldung gibt, ja, der Kunde sollte bitte mal zum Augenarzt gehen und sagen, nein, ist zwar auf dem Bild jetzt eine Auffälligkeit, ist aber eben keine großartige Veränderung. Mhm. Was aber nicht, das muss man immer dazu sagen, wenn man solche Sachen macht und auch machen lässt beim Optiker, nicht den Augenarztbesuch ersetzt. Das muss man immer noch mal sagen.
Ne? Okay. Naja, man geht ja nicht so gerne zum Arzt.
Nee, aber.
Also ich komme lieber öfters hier bei dir vorbei, als dass ich zum Augenarzt gehe. Aber ja, ich werde es auch mal machen. Also geht ja. Hier steht noch ein Feuerlöscher. Wofür ist der?
Ja, wenn es brennt, ne?
Okay, wenn es brennt. Okay. Kann man nicht sagen, habe ich nicht gesehen.
Nee, dann sind wir ja verpflichtet, den Räumen die Sachen auch öffentlich hinzustellen.
Oh, der ist groß, groß.
Ja, der ist jetzt speziell natürlich gasgefüllt für elektronische Geräte. Ja.
Okay, also jetzt nicht mit klassischem Schaum, wie man es kennt. Ja. Okay, ja, ich wollte gerade sagen, da putzt er auch hinterher, putzte der Herrn Wolf, gerade hier in der Einrichtung. Okay, sehr schön. Was haben wir denn noch? Nee, das ist die Klimaanlage. Ich gucke mal gerade, was hier noch so alles rumsteht. Spiegel, ganz wichtig. Schöner Fußboden. Was haben wir denn noch? Ist irgendwas noch Interessantes hier? Irgendeine interessante Geschichte, die du vielleicht über das Zeiss-Gerät, oder nee, fragen wir andersrum. Wer sagt denn eigentlich, welche Gerätschaften du als Optiker haben musst oder brauchst? Darfst du das selber entscheiden? Oder ist, wenn du, ich sag jetzt mal hier, ein Fachmeisterbetrieb oder eine Fachstelle bekleidest, gibt es da gewisse Vorgaben, welche technischen Geräte du vorhalten musst?
Ja, also es gibt wirklich sogenannte Arbeitsrichtlinien, wenn du eine augenoptische Firma betreibst, beziehungsweise ein augenoptisches Handwerk und du eben also auch Augen vermessen möchtest, musst du das Gerät dort oben haben, einen sogenannten Phoropter vorweisen können. Hinter dir ist ein Sehzeichenprojektor, der projiziert eben die Sehzeichen.
Auf die Werbung ist aus. Wir wollen mal unser Publikum. Kann man den nochmal anmachen, damit hier auch die Zuschauer, Zuschauerinnen mal gucken können, ob die Augenstärke überhaupt noch reicht. Wenn ihr das lesen könnt, dann habt ihr Glück. Mach mal richtig unscharf, dann brauchen die alle eine Brille. Wir gucken mal.
Jetzt, gleich springt er wieder an.
Ja, ja. Kann man da zwischendurch was einblenden oder ist es nur du willst, er ist geheim. Moment, Passwort. Das Passwort ist Vielmann. Schon gesehen? Ja, also Leute, ich muss ehrlich sagen, also kommt auf jeden Fall mal hier vorbei. Das Ganze ist ja wirklich ein Besuch wert. Läuft da schon was?
Nee, leider noch nicht. Moment.
Okay, ja, er braucht noch hochladen. Das ist Windows, ne? Oder? Ja, Windows, meine Güte. Da brauchst du aber ewig. Kurzer Aufruf, ne? Apple-Geräte können ja auch gesponsert werden. Ne? Können wir immer ein Apple-Logo einblenden. Nee, also ich kann nur sagen, Leute, kommt mal wirklich vorbei hier, Optik in Heißen. Übrigens, da muss ich, während du jetzt gerade bei Amazon die Bestellung tätigst und dich hier reinhackst. Jens, kurze Frage. Wir hatten ja in der ersten Folge einen Aufruf gemacht, ja. Nachwuchskräfte, Azubis. Wie ist da so das Feedback oder wie ist da der Rücklauf? Seid ihr overloaded oder seid ihr immer noch auf der Suche nach wissbegierigen und, wie sagt man, hungrigen Azubis?
Ja, sind wir noch. Also da ist wenig Rücklauf gekommen in der
Richtung. Okay, schade. Ja, Leute, also ne, nochmal reinhauen in die Tasten. Der Jens sucht händeringend Azubis. Und in der ersten Folge haben wir schon gesagt, wenn ihr nicht unbedingt Brillenträger seid, spätestens hier kriegt er eine mit Fensterglas. Ne? Also keine Angst. Nein, ist jetzt aber nicht das wichtigste Einstellungskriterium. Ich glaube, das wichtigste Einstellungskriterium, um das nochmal ganz kurz vom letzten Mal auf den Punkt zu bringen, war eigentlich Zuverlässigkeit, ne?
Zuverlässigkeit und Spaß an der Freude natürlich, Teamfähigkeit und eben auch, dass man Verantwortung übernehmen möchte.
Und Spaß im Umgang, boah, sorry für den Wops hier, ne, hier ein Fragezeichen in der Zunge gehabt, und natürlich auch den Spaß mit Umgang mit dem Kunden.
Ja, ne, man muss also, ich sag mal, mit Kollegen, mit Menschen können, ne, sich
ist leider. Das ist die Uhrzeit. Könnt ihr die Uhrzeit lesen? Ja, könnt ihr sie lesen? So,
man muss also wirklich, ich sag mal, ein bisschen offen dahingehend sein. Man kann natürlich am Anfang ein bisschen scheuer sein, aber man muss eben wirklich die Fähigkeit entwickeln, mit Menschen reden zu können, den Leuten zuhören zu können. Und bei den meisten Auszubildenden habe ich es bisher immer so gesehen, in der ersten Zeit, die entwickeln dann wirklich Freude daran, wenn sie das erste Lächeln vom Kunden bekommen, wenn sie das erste Feedback bekommen oder wenn ein Lob ausgesprochen wird. Ne? Man denkt eigentlich immer, die Leute wollen einem nur was Böses. Das stimmt eigentlich nicht. Die meisten kommen immer rein und sind eigentlich froh, wenn ihnen bei ihrem Sehproblem geholfen wird.
Ja, also ich kenne es ja selber. Ne? Ich bin ja jetzt auch nicht so als Quassel-Schnute auf die Welt gekommen. Das hat sich, ich glaube, das hat 16 Jahre gebraucht. Ne? Also vorher war ich immer so, ich traue mir lieber zu sagen, immer ganz in die letzte Reihe. Und dann mit 16 war so, pang, vorbei. Schluss mit lustig, Schluss letzte Reihe, immer vorne dabei. Aber ich habe natürlich auch viele Jahre in einem Servicebereich oder im Serviceberuf gearbeitet, wo du das gerade erlernst. Ne? Mit schwierigen Kunden, mit lustigen Kunden, mit ernsten, mit seriösen Kunden umzugehen. Also die ganze breite Palette. Und das Geile ist ja, muss man ehrlich sagen, dass du dir daraus viel fürs Privatleben mitnehmen kannst. Ne? Also ich partizipiere ja heute noch von, ne? Von meiner Erfahrung, die ich damals mal in einer Service-Dienstleistung erlebt habe oder miterlebt habe oder selbst mitgestaltet habe. Und das ist immerhin, jetzt muss ich mal zurückrechnen, 2006, wenn man überlegt, 18 Jahre her, ne? Ja. Und es hat mir echt nicht geschadet. Natürlich habe ich mich weiterentwickelt, ne? Das ist ja klar. Aber von daher, also ich glaube auch, wenn, und du hast es vorhin gesagt, Verantwortung übernehmen, dass selbst jemand, der etwas introvertiert ist, mit der Verantwortung wächst und ich glaube, das als richtige Chance sehen kann, über sich hinauszuwachsen und ich sage immer so, sein eigenes Monument zu setzen, ohne jetzt halt sehr, wie soll man sagen, diktatorisch zu wirken.
Ja, und vor allem, ich sage mal später, wenn man jetzt in einem Beruf wieder in der Augenoptik dann halt ist, vielleicht sogar auch darüber nachzudenken, sich selbstständig zu machen. Ne? Mhm. Viele haben Angst davor, das selbstständig zu machen, was passiert, wenn ich mal keine Einkünfte habe. In der Regel, wenn man ein gut eingeführtes Geschäft hat und das übernimmt, ist da eigentlich ein großer Stammkundenanteil vorhanden. Und klar gibt es immer mal wieder gute und auch schlechte Zeiten, aber die Selbstständigkeit an sich ist keine große Gefahr.
Ja, ich habe noch ein paar Fragen einfach nochmal mitgebracht. Wir sind zwar mittlerweile, ne, also ich glaube, das Thema ist super interessant. Ich werde jetzt trotzdem noch ein bisschen auf die Tube drücken. Ich hab noch ein paar Fragen mitgebracht und mich würde mal interessieren aus deiner Berufsexpertise, wie oft sollte man als Brillenträger oder Kontaktlinsenträger seine Augen überprüfen, checken lassen?
Also mit den Geräten hier, mit diesem Autorefraktometer, den wir haben, sollte ein Brillenträger zumindest mal einmal im Jahr vorbeikommen, um zu gucken, ob sich da wirklich was geändert hat. Weil das können die Geräte sehr gut anzeigen. Man hat den Stand der Brille, man sieht, was das Gerät verändert, gemessen hat. Und dann kann man dementsprechend beraten und sagen, ja, da hat sich was getan, sollten wir vielleicht mal testen.
Mhm. Probleme mit Kontaktlinsen? Was gibt es da? Gibt es da irgendwie etwas, wo man sagen könnte, ja.
Ja, ich wollte noch kurz auf die Kontaktlinse ein. Bei Kontaktlinsenträgern, da sollte man immer gucken, mindestens wirklich einmal im Jahr, besser zweimal im Jahr. Mhm. Ja, das heißt also wirklich immer mal gucken, sitzt die Kontaktlinse noch richtig, weil die ja wirklich direkt am Auge ist. Probleme mit Kontaktlinsenträgern. An sich, wenn eine Linse vernünftig angepasst ist, gibt es wenig Probleme. Probleme tauchen immer dann auf, wenn die Leute zum Beispiel, ich sag mal, Kontaktlinsen eben nicht sich anpassen lassen beim Augenarzt oder beim Augenoptiker bei uns, sondern die ihren Brillenpass nehmen, bei Rossmann reingehen, zwei Linsen von der Wand kaufen und dann nach 2 Stunden merken, dass die Augen wehtun. Da gibt es Hageprobleme und wir hören dann immer, ja, Kontaktlinsen vertrage ich nicht. Das ist genauso, wenn ich jetzt Schuhgröße 39 habe und ich kaufe mir einen Schuh 38, weil ich ihn schön finde, trage den irgendwann, tun mir die Zehen weh. Klar, den ziehe ich danach nicht mehr an.
Was sind denn so die meisten oder die gängigsten Anzeichen dafür, dass man Probleme mit den Augen hat? Also ein bisschen unscharf sehen, okay, das kann man vielleicht nochmal verschmerzen wegen, ich sag mal, Überanstrengung der Augen, aber so?
Jucken, brennen, das sind deutliche Anzeichen dafür. Die können auftreten bei Allergien, bei Entzündungen, bei allen möglichen Sachen. Wenn die weiße Bindehaut wirklich arg rot wird, ja, das heißt also, wenn man wirklich da so dann wie ein Vampir aussieht, dann ist meistens immer irgendwas Pathologisches vorhanden. Es kann aber natürlich auch schon mal passieren, wenn man jetzt stark erkältet ist, man stark hustet oder schnupft, dann kann auch schon mal in der weißen Bindehaut bei einer Erkältung und bei anderen Sachen ein Äderchen platzen. Dann ist das Blut unterlaufen. Das ist nichts Schlimmes. Aber wenn das so richtig rötlich ist, ja, wie soll man das beschreiben, also die flächig rötlich ist und nicht kein Bluteinschuss ist, dann ist es meistens irgendwo eine entzündliche Reaktion oder eine allergische Reaktion.
Jetzt kommt eine ganz wichtige Frage für die Eltern da draußen. Was können die Eltern denn tun, um die Gesundheit, die Augengesundheit ihrer Kinder zu fördern oder zu schützen? Was empfiehlst du da?
Also Augengesundheit, ganz normale Entwicklung. Man muss keine Vitamine als Kind oder Jugendlicher extra fürs Auge nehmen. Das halt immer, das gibt die Möhre halt. Ne? Wichtig ist dann nur zu sagen, bitte, wenn man das macht mit der Möhre, dann bitte immer mit Öl, weil das Vitamin in der Möhre ohne Fett eben nicht gelöst wird. Ne? Wirkt es halt nicht. Aber man kann auch, ich sag mal, kiloweise Möhren essen und trotzdem schlechte Augen haben. Also insofern, was man machen sollte, ist halt gucken, dass man Kinder, wenn sie jetzt älter sind, am Anfang durchaus auch eine Sonnenbrille mitgibt, ne, wenn sie viel draußen sind. Bei Kleinstkindern muss man das nicht immer. Wenn eine Mütze da ist, dann müssen die nicht sofort eine Sonnenbrille tragen, weil das menschliche Auge nicht sofort nach der Geburt den 100%igen UV-Schutz hat. Das entwickelt sich erst ein bisschen.
Und wann kann man sagen ungefähr, mit welchem Lebensjahr? Ganz grob, einfach?
In den ersten beiden Jahren ist das voll entwickelt. Ja. Ne? Und deswegen bei Kleinkindern, da verkaufen wir natürlich zwar auch Sonnenbrillen, das ist dann für, gerne an den Sandstrand fährt, die Kinder dann da am Sandstrand sitzen, da kann man wirklich, weil der Sand ist hell, das Wasser ist hell, da lohnt sich so eine Sonnenbrille, aber wenn die Kinder jetzt zum Beispiel im Maxi-Cosi im Auto mitfahren und dann auch noch ein Sonnenrollo an der Seite drin ist, dann muss ein Kind nicht unbedingt eine Sonnenbrille tragen.
Abstrahlung von, ich sag mal, elektronischen Geräten wie Handy, iPad, MacBook, ohne jetzt Werbung zu machen, alles, was digital ist?
Also die Wellen sind das nicht. Es ist, dass man sagt, so wie früher die Leute gesagt haben, ich kriege einen Hirntumor, weil ich unter Hochspannungsmast lebe. Nein, was da das Problem ist, das ist ein evolutionäres Problem. Wir gucken immer mehr auf Displays bei uns in der Nähe. Das heißt also, evolutionär wird die Gesellschaft kurzsichtiger, ne, weil das Auge eben nicht mehr weit gucken muss. Wir müssen nicht mehr ins Tal gucken und dem Mammut hinterherrennen, sondern wir gucken eben auf Displays. Das heißt also, Kinder entwickeln durch das häufigere Nutzen von digitalen Endgeräten eben schneller eine Kurzsichtigkeit als früher.
Wir kommen jetzt schon fast zum Ende unseres Teil 2 heute des Podcasts, wirklich Deep Inside heute. Jens, beschreib mir noch einmal ganz kurz das Gefühl, was dich jeden Tag antreibt hier in deinem Geschäft Geschäft, ne? Jeden Tag das Beste zu geben. Was ist so deine Passion, was ist dein Antrieb? Versuch das nochmal hier wirklich in die Kamera oder auch zu mir, mir nochmal darzulegen, damit jeder versteht, warum man Optik in Heißen unbedingt besuchen sollte.
Ich kann es eigentlich nur ganz kurz beschreiben, weil es mir wirklich Spaß macht, ja, und weil ich Augenoptik faszinierend finde. Ja. Der erste Spruch, den ich damals von meiner Lehrerin in der Berufsschule gehört habe, war: Augenoptik ist oder Licht ist Teilchen und Welle. Ja. So, und wenn man das zurückdenkt und du denkst zum Beispiel auch, wie nennt man ein Lichtteilchen? Ein Photon, dann denken wir an Star Trek, da gibt es dann die Photonentorpedos, Lichttorpedos, ja, Laserschwerter. Licht ist so faszinierend. Das heißt also, Ja, wie soll ich das beschreiben? Was wir sehen, ist komplett individuell. Das heißt also, wir sehen ja eigentlich auch keine Farben, sondern wir sehen Reflexionen des Sonnenlichts auf Körpern. Mhm. Ja? So, und genauso, wenn du durch eine Fensterscheibe guckst. Eine Fensterscheibe ist ein fixes Medium. Der Lichtstrahl hat Lichtgeschwindigkeit. Ne? Der geht durch eine klare Fensterscheibe hindurch. Aber das Medium ist dicker als Luft. Das heißt also, er wird in diesem Material abgelenkt.
Okay.
So, kurz noch. Also geht das Licht, was vorne, was draußen auf die Scheibe kommt, nicht an der gleichen Stelle wieder an der Scheibe raus, sondern an einer etwas versetzten Stelle. Das
heißt,
wenn du im Raum stehst, siehst du ein Bild von der Realität.
Ja.
Du siehst nicht die Realität.
Aber ihr seht, ne, der Jens, der ist absolut in seinem Element. Also nicht nur Expertise, sondern auch wirklich Liebe und Leidenschaft. Und wie hat er vorhin schon so gesagt, wie ging er mal hier? Faszinierend, ne?
Ich kann das nicht.
Weil,
muss das hier mit dem Mr. Spock.
Mr. Spock. Faszinierend. Also merkt er hier, Star Wars, Star Trek Fan. Liebe Leute, das war's hier. Meine Real Talk Sessions, Folge 49. Jens, es war mir echt ein richtiges Vergnügen. War geil. Also nächste Mal Folge 3, das wird noch verrückter. Da müssen wir echt jemanden hier wirklich auf dem Experimentierstuhl hinsetzen. Also Leute, ich kann nur sagen, Optik in Heißen besucht den Jens, folgt ihn auf allen seinen Social-Media-Kanälen. Wie gesagt, Link in der Beschreibung, natürlich wieder mal drin. Ich freue mich extrem, wenn ich dich bald wieder begrüßen darf, vielleicht für eine Folge 3. Da muss ich mir irgendwas Verrücktes wieder einfallen lassen. Bis dahin würde ich sagen, Leute, wir sehen uns. Schrauben alle anziehen und hey, faszinierend.
Real Talk Sessions mit Ben Küpper, der Nummer 1 Podcast auf Spotify, Apple Podcasts und Amazon Music. Let's get ready to rumble.